Hello World zu Still Thinking About. Heute, ich bin etwas aufgeregt, sehr sogar, weil ich einen Gast habe, auf den ich mich schon sehr lange gefreut habe. Als ich eine Liste zusammengesetzt habe, welche Gäste ich für diesen Podcast haben will, stand mein heutiger Gast sehr weit oben. Denn ich weiß wirklich nicht, ob ich einfach seinen Namen sagen soll, denn er ist wirklich jemand in der Medienlandschaft Deutschlands, der keine Einleitung braucht, der kein Intro braucht. Aber ich will es trotzdem einfach sagen, damit ich ihn endlich ankündigen kann. Mein heutiger Gast ist Uke Bosse. Hallo Uke.
Hallo.
Hallo. Damit die Zuhörer, vielleicht die wenigen, die nicht wissen, wer du bist, was du alles in deinem Leben bisher geschaffen hast. Du bist bekannt durch Game One, was ich natürlich liebe, durch Rocket Beans auch, aber auch deine eigenen Videospielformate wie Reload, Play, vielen Serien. Du bist ein sehr viel beschäftigter Schauspieler, sogar Stand-Up-Comedian, was ich herausgefunden habe vor kurzem, und ich, der selber auf den Bühnen Berlins unterwegs ist, selber irgendwie mir dachte, warum habe ich das Thema für heute nicht gewählt? Und das ist das Interessante auch, von The Witcher 3, da du Synchronsprecher vom Pferd Plötze bist.
Das stimmt, ja, das ist richtig, ja.
Aber für heute konzentrieren wir uns auf deinen einen Titel, den du hast, und zwar, du lehrst Game Design an der MDH in Berlin. Mhm. Und das wird auch unser erstes heutiges Thema sein. Aber ich würde trotzdem erstmal gerne eingehen auf dein kreatives Schaffen. Und zwar erstmal mit dieser Frage, etwas tiefengreifenden Frage, von den ganzen Sachen, die du bisher geschaffen hast und wo du gearbeitet hast, gibt es etwas, das du vermisst und heute wieder gerne machen würdest? Also sei es ein Beitrag oder auf der Bühne stehen.
Also du meinst etwas, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, was ich jetzt gerade nicht mache, was ich aber gerne nochmal wieder machen würde.
Ja.
Es ist schwer zu sagen, weil es ist immer so, einerseits ist das ja alles sehr im Flow und man weiß auch überhaupt nicht, was man nächste Woche überhaupt macht. Das weiß man vielleicht schon, aber jetzt in den nächsten paar Monaten kann es immer sein, dass es sich mal wieder in eine andere Richtung entwickelt. Gerade im Moment, und vor allem, wenn man mit einer Sache, wenn das mal vorbei ist, ist es häufig auch okay. So. Und ich merke dann, also ich habe jetzt in letzter Zeit mal wieder an ein paar Videospielbeiträgen gearbeitet, dass mir das sehr viel Spaß macht. So, also hat mir wieder große Freude gemacht. Ob ich das jetzt gerade nochmal neu machen müsste oder unbedingt machen wollen würde, also kann ich nicht genau sagen. Ich kann nur sagen, es macht mir nach wie vor Spaß. Tatsächlich vermisse ich es ein bisschen, auf einer Bühne zu stehen. Das habe ich jetzt sehr lange nicht mehr gemacht. Und das wäre eine Sache, die ich vielleicht nochmal wieder in Angriff nehme, ja.
Also, dann wäre jetzt die Frage, was würdest du auf der Bühne vortragen? Also Stand-Up-Comedy, wie wir gesagt haben, oder wirklich als Sprecher für ein bestimmtes Thema?
Naja, also meine Stand-Up-Comedy-Zeit ist sehr lange zurück. Ich habe das in London gemacht, als ich da gelebt habe. Also das war ums Millennium, also 17 Jahre ist das schon her. Und tatsächlich so eine Art Bühnenprogramm in der Richtung fände ich nochmal wieder ganz geil, ja.
Ja. Das muss man wirklich auch sagen, du bist ein sehr, sehr unterhaltsamer und witziger Mensch.
Ach, hör doch auf, du auch.
Oh, danke schön. Und ihr werdet es in der Podcast-Beschreibung finden, und zwar die Morning Show, wo Uke Bosse mit dem phänomenalen Simon Kretschmer aufgetreten ist. Und das, ich glaube, die vielleicht unterhaltsamsten 45 Minuten, die ihr in längerer Zeit sehen werdet.
Wann war das denn nochmal? Ich erinnere mich kaum. Das ist aber auch schon lange her, oder nicht? Das ist bestimmt schon 4, 5 Jahre her.
Ich glaube, so 2, 3 Jahre. Es ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, weil ihr beide den Zuschauer dazu animiert wolltet, den Mittelstrahl zu trinken. Ich werde nicht sagen, was mit dem Mittelstrahl auf sich hat.
Ja, ach so, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich vage. Ich war sehr müde an dem Morgen, glaube ich. Eigentlich wollte ich nur in der Sendung schlafen. Ich glaube, das war eigentlich mein Plan. Hinten auf dem Sofa.
Aber wenn wir schon bei Unterhaltung sind, bevor wir ins Thema Game Design reingehen, hätte ich noch eine Frage. Und zwar hast du auch mehrere Podcasts, unter anderem den Podcast Teetit. Und ja, zwar mit Andy Strauß. Und wo ich sagen muss, ich bin jemand, der bekennenderweise nicht die Klappe halten kann. Aber Andy ist vielleicht der interessanteste Mensch der Welt, wo ich selber sage, ich will ruhig sein und ihm zuhören.
Andy hat gar keine Klappe, die er zuhalten könnte. Ist einfach immer auf.
Deswegen, er hat einfach, ich will jedes einzelne Wort von ihm hören, was er sagt. Und ich würde fragen, wie ist das überhaupt zustande gekommen, dass ihr beiden dann eben euch zu einem Podcast zusammengefunden habt und dieses Meisterwerk veröffentlicht habt?
Naja, also Andi und ich sind zur gleichen Schule gegangen. Nur ich etwa, keine Ahnung, 5 Jahre vor ihm. Und er war im Jahrgang mit einem Kumpel von mir. Daher wusste ich, wer er ist. Und er war dann irgendwann auch bei Rocket Beans. Und wir waren, wann war denn das? War das vor 2 Jahren? Vor 2 Jahren waren wir gemeinsam beim Werner-Rennen. Und dann haben wir einfach mal gesagt, auch wollen wir nicht mal einen Podcast machen? Und dann haben wir einfach mal einen Podcast gemacht. Also im Grunde so, wie das ja immer ist, ne? Man quatscht und dann macht man irgendwie was.
Kurze Frage zu Werner. In welchem Teil war das mit dem Wurstblinker?
Der Wurstblinker, war das Werner eiskalt oder war das einer davor? Ich glaube, es war der zweite. Ich weiß es auch nicht mehr. Das war, ja, der Wurstblinker, ja. Nee, Werner eiskalt war es nicht. Es war, glaube ich, ein Band vor Werner eiskalt.
Ich muss mir unbedingt wieder Werner anschauen. Ich habe seit, ich glaube, 5 Jahren nicht mehr gesehen. Da habe ich es zum letzten Mal gesehen.
Ach so, du meinst im Film? Ich dachte, in welchem Comicband jetzt? Wie
Ach so,
hieß
ich
denn
wusste
der?
gar nicht, dass es eine Comicreihe ist.
Also Werner war ein quintessentieller Comic aus den 80er Jahren, der dann irgendwann mal verfilmt wurde. Erst in dieser etwas merkwürdigen, teils Real, teils Comic-Verfilmung. Das war der erste, wo Brösel irgendwie im Knast sitzt bei irgendeinem König und dann immer was zeichnen muss. Und da ist dieses fantastische Fußballspiel. Aber die ganzen Stories mit dem Wurstblinker und mit dem Fußballspiel, die kommen eigentlich aus den Büchern. Also aus den Comicbänden habe ich einen hier gerade? Nee, habe ich nicht. Sie sind sehr schlecht gealtert, muss man sagen. Sie sind wahnsinnig schlecht gealtert.
Wir haben darüber im Laufe des Podcasts noch genügend Zeit zu reden, aber weil du es ja erwähnt hast, du und Andi seid auf die gleiche Schulgang, was eine gute Überleitung ist, da du ja Dozent an der MDH bist. Und für Game Design, ich würde dich erstmal fragen, wie sieht so eine klassische Erstsemestervorlesung für Game Design aus?
Ja, lustig, weil habe ich morgen, also jetzt, wenn dein Podcast rauskommt, wahrscheinlich vor ein paar Wochen oder was immer. Also grundsätzlich ist es so, meine Erstsemester sind so zwischen 18 und 24 Jahren alt im Schnitt, also relativ jung, kommen aus der Schule gerade direkt. Da muss ich mich immer kurz dran gewöhnen. Ich erinnere mich selber immer so ein bisschen an meine alte Lateinlehrerin, an meine alte Geschichtslehrerin. Weil ich habe natürlich eine ganz andere Erfahrung mit Videospielen gemacht als junge Leute, die jetzt quasi nach 2000 geboren sind und dementsprechend ganz andere Spiele erlebt haben. Wo für mich jetzt Bioshock noch gar nicht so weit zurückliegt, ist es für die ein sehr altes Spiel, was man dann mal gesehen hat oder noch nicht spielen durfte. Ja, wahrscheinlich erst mal seit 2 Jahren spielen darf eigentlich. Also erstmal muss ich fange normalerweise, wenn ich so einen Kurs anfange, an mir einen Überblick darüber zu verschaffen, was meine Studenten überhaupt gespielt haben, welche Spiele sie kennen. Also ist das breit gefächert? Kennen sie nur League of Legends und Hearthstone oder haben sie ein großes Wissen über Spiele?
Und wie ist dann meistens deine Reaktion? Ist wirklich, du hörst erstmal zu, sammelst, oder ist es wirklich, Student sagt, du reagierst, sagst, was du denkst, und dann der Nächste?
Das weiß ich nicht. Das ist mal so, mal so. Da gibt es jetzt, glaube ich, keine verallgemeinerte Formel für. Es ist ja ein Gesamteindruck, weil jeder darf ja das spielen, was er gerne spielen möchte. Aber danach weiß ich dann ungefähr, wo ich ansetze. Denn so Sachen, die ich persönlich bei mir voraussetze, dass man Monkey Island kennt oder Day of the Tentacle oder dass man weiß, dass Werner ein Comic ist, das ist bei jüngeren Leuten ja teilweise einfach nicht gegeben. Logischerweise, weil sie eben jünger sind und weil sie das auch gar nicht interessiert oder interessieren müsste. Und das ist dann so eine Sache, wo setzt man an? Und welche Beispiele kann man überhaupt heranziehen? Also wenn ich, keine Ahnung, narrative Dinge erklären möchte und dann, ich bleibe mal bei Monkey Island, erklären will, dass das Besondere an Monkey Island ist, dass man da zum ersten Mal quasi nicht mehr sterben konnte in einem Videospiel. Ja, kein narratives Ding, sondern eher ein Game Design Element, dass es also nicht mehr auf Trial and Error ankam, sondern dass es darum ging, was zu erleben. Dann ist das für mich nach wie vor ein großer Meilenstein gewesen. Aber für Menschen, die 10, 15 Jahre später geboren sind, ist es scheißegal, so, weil da ist nichts Besonderes, ne? Und diese Besonderheit vielleicht trotzdem zu vermitteln, das ist dann eine Aufgabe. Aber wenn Sie das Spiel kennen, wenn Sie es gespielt haben, vielleicht das Remake gespielt haben, dann kann ich das natürlich viel besser benutzen.
Und ich hatte eine Frage, weil das habe ich durch meine Arbeit als Videospieljournalist kennengelernt. Game Design hat nicht unbedingt mit Videospielen zu tun. Also es können ja auch Brettspiele, Gesellschaftsspiele oder Call it how you want it sein.
Natürlich.
Und so, ab wann überhaupt greifen Videospiele in den Lehrplan ein? Und wie sieht es dann aus, wenn ihr eben nur Gesellschaftsspiele, nennen wir sie jetzt mal, die analysiert oder mit denen
Naja, also
hantiert?
es gibt, ich fange generell immer ganz gerne mit Brettspielen an, beziehungsweise es ist gleichzeitig, wir machen eine Analyse, also man muss in der Lage sein, Spiele zu analysieren und die kann man journalistisch analysieren, die kann man aber auch wissenschaftlich analysieren. Wichtig ist, dass man lernt, die Perspektive des Spielenden zu verlassen wenn man, sobald man so ein Studium beginnt oder sobald man Videospieljournalist wird oder so, dann ist man eben nicht unbedingt nur noch ein Spieler, sondern du bist ja auf der anderen Seite. Dementsprechend guckst du dir Spiele auch anders an und dementsprechend spielst du dann vielleicht auch Spiele, die dir selber überhaupt nicht gefallen, von denen du aber weißt, die sind wahnsinnig erfolgreich. Warum ist das so? Und ich möchte das ergründen oder ich möchte das Monetarisierungssystem dahinter verstehen. Oder sowas. Ne? Und dann kannst du nicht rangehen und sagen, ist ja voll langweilig, mag ich nicht, sondern dann gehst du genauso ran wie an einen schwierigen Text, falls du jetzt, keine Ahnung, Germanistik studierst oder an ein sperriges Theaterstück, falls du was mit Theater machst. Genauso musst du dann eben auch an Videospiele gehen und das verstehen können. Und dafür gibst du bestimmte Möglichkeiten. Das MDA-Modell beispielsweise ist ein Modell, mit dem man versucht, so die Spiele in seine einzigen kleinen Bestandteile aufzudröseln und voneinander getrennt die Wirkung, die das Spiel auf mich hat, zu bewerten oder eben auch das, was wirklich da ist. So, das machen wir auf der einen Seite, also diesen analytischen Teil, und auf der anderen Seite natürlich den kreativen Teil, wo es darum geht, dass die Studenten lernen, sich selber Spiele auszudenken oder wie das geht, wie man daran geht, wie man Regeln entwirft, was Regeln überhaupt beschreiben können, wie Regeln etwas verändern, was für Formen von Regeln es gibt. Und dafür lohnt sich dann beispielsweise auch ein Brettspiel. Also eigentlich relativ gut. Man kann beispielsweise, also man kann ganz tolle Sachen machen, indem man einfach Mensch ärger dich nicht nimmt und versucht da einen Remix von zu machen. Wenn ich dir Mensch ärger dich nicht hinschmeiße und sage, pass auf, das ist das, was du hast, wie kann man das verändern? Wie kann man das interessanter machen? Wie kann man es langweiliger machen? Wie kann man es umbauen, sodass es überhaupt nicht mehr funktioniert? Wie kann man vielleicht ein skillbasiertes System einbauen? Wo könnte man Tech Tree einbauen? Solche Sachen. Das lässt sich wunderbar mit Brettspielen machen, weil sich bei Brettspielen auch die Regeln so nackt offen liegen und sich nicht verstecken hinter irgendwelchen geilen Grafiken oder sowas.
Weil du es ja sagst, Regeln. Erst vor wenigen Tagen hat der offizielle UNO-Twitter-Account bekannt gegeben, man darf keine 2+ auf eine 2+ legen.
Ach was.
Das heißt, die gesamte Dynamik des Spiels wurde jetzt mal umgeworfen.
Wieso und wieso haben die das jetzt bekannt gegeben? Was ist da passiert?
Die haben einfach das auf Twitter gepostet und dann, vielleicht wollten sie einfach eine Diskussion anzetteln.
Ist der Account gehackt worden? Oder ist das jetzt ein Schisma? Ist das irgendwie, trennen sich da jetzt die Wege? UNO klassisch und UNO Neo UNO oder irgendwie sowas.
Vor allem irgendwie, wie viele haben das jetzt gescreenshot oder sich ein Lesezeichen online gemacht, um das abzurufen, wenn es dann zum Ernstfall kommt?
Ja, genau. Und aber genau an so einer Regel siehst du, dass alleine so eine kleine Regeländerung die Dynamik eines Spiels komplett verändern kann. Das ist beim Mensch ärger dich nicht. Einige haben die Hausregel, wenn ich jemanden rausschmeißen kann, ne, dann muss ich es auch tun. Weißt du, was ich meine? Du würfelst eine 3 und da ist jemand 3 Felder entfernt, dann muss ich es tun. Während andere die Regel haben, nee, ich kann es selber entscheiden. Allein diese eine Regel ändert das ganze Ding komplett, weil es mir eine Entscheidung abnimmt. Und ich könnte sagen, okay, wenn ich mit Oma spiele, dann schmeiße ich sie nicht raus, aber wenn ich mit meinem bösen Bruder spiele, dann schmeiße ich sie raus. Das ist eine Entscheidung mehr, macht das Spiel komplett anders wieder. Und so sind es so ganz kleine Dinge, die auch teilweise größere Dynamiken auslösen können und damit auch das Gefühl verändern, was wir beim Spielen haben. Und das ist total spannend. Und also ein super Beispiel eigentlich mit dem UNO, das werde ich mir vielleicht auch merken, weil genau so, das ist es ja, genau an so einem kleinen Ding kannst du ausmachen, wie sich eine komplette Spielerfahrung einfach verändert.
Und wir haben jetzt die Anfänge des Game Design Studiums besprochen, das Erstsemester. Hm. Wie sieht aber dann eine, sagen wir mal, Fünftsemester-Vorlesung aus?
Im fünften Semester habe ich, glaube ich, gar kein Game Design mehr bei denen, nach dem alten Curriculum. Im neuen Curriculum wohl, aber damit starten wir es gerade. Also generell ist es so, es setzt sich natürlich fort. Ne? Im ersten Semester ist es eine Einführung, im zweiten Semester fokussieren wir uns ein bisschen auf also im ersten Semester geht es auch um, wie man schreibt man überhaupt Spiele auf, wie nimmt man diese Dokumentation vor, wie schreibt man ein Game Design Dokument. Dann geht es weiter in Interactive Storytelling, so ein bisschen, wie erzählt man überhaupt Geschichten, was bedeutet Interaktivität, was für Einflüsse gibt es da, wie passt das zusammen. Und es geht dann einfach immer so weiter. Im vierten Semester ist es Level Design und ein bisschen Spielerführung. Und wir haben in jedem Semester haben wir auch Projekte, wo dann das Gelernte angewandt wird.
Und da hatte ich jetzt noch eine Frage, weil ich muss schnell den Namen dieser Person raussuchen.
Ja.
Und zwar, ich hatte vor kurzem Kerstin Schüt bei mir im Podcast, die Game Designerin des Spiels, was demnächst erscheint, Dururu, A Game About Mole Rats and Depression. Mhm. Und sie hat auch Game Design studiert. Und sie hat mir gesagt, dass man innerhalb des Studiums jede Station mal ablaufen muss. Also Programmieren, Character Design, dann auch noch Writing, Storytelling und schlussendlich auch Game Design. Und wie ist es bei dir? Müssen Studenten, können sagen, nur Game Design oder müssen sie wirklich alles mal durchlaufen?
Wo hat sie denn studiert, weißt du das?
Das war, müsste, glaube ich, entweder SAP oder MDH sein. Das war auf jeden Fall Berlin.
Also der Ansatz der MDH ist tatsächlich, dass man in alles so ein bisschen reinguckt. So, das ist, also da gibt es verschiedene Ansätze. In England ist es so, du kannst an manchen Universitäten, kannst du dich entscheiden, ob du Indie-Game-Development studierst oder AAA-Development. Und das ist natürlich eine andere Sache. Wenn du bei Rockstar in Edinburgh arbeitest und an Red Dead Redemption 3 arbeitest, dann machst du vielleicht nichts anderes, was weiß ich, als Bäume oder Steine oder Grashalme, dann wäre es natürlich super, wenn du darauf spezialisiert bist. Aber wenn du ein Indie, wenn du in einem Mini-Indie-Game-Studio arbeitest, dann ist es vielleicht auch wichtig, dass du ein paar Business-Sachen weißt, dass du weißt, wie du es monetarisierst, dass du weißt, wie du deine PR machst oder solche Sachen. Das gehört dann eben auch dazu. Dann, wenn du ein kleineres Team hast, übernimmst du vielleicht mehrere Aufgaben. Und der Ansatz an unserer Schule ist, dass man in alles so ein bisschen reinguckt und sich dann spezialisiert. Also bei uns gibt es Spezialisierung auf Art oder auf Programmierung. Und Game Design machen eigentlich alle. Und in welche Richtung du besonders ausprägst, das machst du dann am ehesten in den Projekten, dass du sagst, okay, jetzt bin ich Product Owner oder ich bin der Scrum Master oder ich bin, keine Ahnung, der Lead Programmer oder der Lead Artist.
Könntest du vielleicht erzählen, was der Scrummer ist? Weil da
der Scrum Master. Scrum ist so ein Agile, ist so ein Prozess, ist so ein Prozessmanagement von in so einer Produktion. Also da werden einzelne Aufgaben zugeteilt und jeden Morgen wird geguckt, was habe ich gerade gestern gemacht, dann wird das nochmal reviewed und so weiter. Und da gibt es einfach einen, der da den Finger drauf hat und aufpasst, dass das auch alles vernünftig eingehalten wird.
Und bevor wir weiter ins Thema Game Design gehen, wo ich etwas vorbereitet habe, habe ich eine letzte Frage für dich. Und zwar, wenn du selber Videospiele spielst, kannst du die professionelle Brille ablegen, ohne das Spiel zu analysieren und einfach das Spiel zu sehen, was es ist?
Ja, das ist ja so eine Krux, die man in vielen Bereichen hat, wenn man in denen selber arbeitet. Ob das jetzt, wenn du Film machst oder Fernsehen machst oder Schauspiel machst oder so. Du guckst natürlich auf diese Dinge mit einer etwas, ja, guckst du etwas anders drauf. Und der Trick ist immer, bei, glaube ich, immer, dass man eben versuchen muss, sich die Freude daran zu bewahren. Und ich glaube, bei mir ist es so, dass ich schneller von Sachen frustriert bin, wenn ich sehe, dass die nicht gut designt sind oder bei Filmen, wo ich denke, oh, das ist aber richtig schäbig gemacht oder schlecht gespielt oder sonst was, dass mich das schneller frustriert. Aber dafür, wenn es auch wirklich gut gemacht ist und mir wirklich gefällt, dass ich das Gefühl habe, dass mein Potenzial, das wertzuschätzen, umso größer ist. Verstehst du, was ich meine? Also ich glaube, das balanciert sich dann wieder aus, tatsächlich. So, also ich habe Final Fantasy VII gespielt, dieses Remake, ich war so sauer, weil das so fürchterlich designt ist. Das ging gar nicht. Während ich Death Stranding gespielt habe, während Corona, und kann man sich sicher auch drüber streiten, könnte ich jetzt auch eine Stunde drüber reden, ich habe es einfach geliebt. Ich habe es so sehr geliebt, ich fand es so toll, es war der absolute Wahnsinn.
Wow.
Ja, und das sind so Sachen, wo ich so sage, gut, das hat es mir dann gebracht. Das funktioniert dann eben für mich. Ne?
Also, dass du sagst, dass du Death Stranding liebst. Also, ich war davon abgeneigt, weil es hieß, okay, das ist ein Walking Simulator mit einer sehr konfusen Story. Aber dadurch, dass du sagst, du findest es so großartig, ich habe es mir gerade eben auf die Liste jetzt geschrieben, weil ich es dann deswegen mir wirklich anschaue.
Ich will es dir nicht einfach so empfehlen. Also, ich kann super verstehen, wenn Leute sagen, was ist das denn für ein absoluter Quatsch? So, und,
nein, dadurch, dass deine Meinung mir sehr viel bedeutet. Deswegen, ja,
aber das nicht, schon also wie gesagt, also für mich war das toll, weil ich habe mich vor allem darüber gefreut, dass es so ungewöhnlich ist. Es ist so wahnsinnig ungewöhnlich. Also sowas habe ich selten gesehen und übertrieben in bestimmten Belangen und untertrieben in anderen Belangen und einfach, und das hat mich sehr gefreut. Ne? Also wenn man mal was erlebt, was wie ich komplett neu ist, das ist immer, finde ich immer ganz gut.
Und mit Ausnahme von Death Stranding, was war dann bezüglich, was wir gerade besprochen haben, das letzte Spiel, was dich dann beeindruckt hat, wo du mit der professionellen Brille wirklich zufrieden oder sogar glücklich warst?
Außer Death Stranding? Warum denn nicht Death Stranding? Das ist mein Lieblingsbeispiel.
Weil wir es ja schon erwähnt haben.
Wo ich so begeistert von war. Boah, da müsste ich jetzt wieder ein bisschen nachdenken. Was habe ich denn? Wie hieß denn dieses? Das weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß jetzt nicht, was mich so super geflasht hat, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen. Was hat mich denn, wie ich. Ah, doch, Grindstone.
Das sagt mir gerade nichts. Kannst du kurz erklären, was ist? Also auch dann für die Zuhörer und für mich.
Grindstone ist auf Apple Arcade. Und ich habe mir letztes Jahr, ich hab dieses Jahr oder letztes Jahr zum ersten Mal ein iPhone mir angeschafft. Mache ich nie wieder. Aber das Einzige, was mir so richtig gut gefällt, war tatsächlich, das war Apple Arcade, wo du 4,99 zahlst und dann diese ganzen Spiele kriegst. Und Grindstone ist so ein, keine Ahnung, was das Genre ist. Es ist ja, so ein Match-3-artiges Ding, wo du so ein Barbar bist und durch so Horden von so Gegnern durch musst und Farben verändern kannst und dich da durchpuzzeln musst. Und das ist ein so gut designtes Spiel auf allen Ebenen. Also wie befriedigend das ist, wenn dein Barbar dann da durchrennt. Die
Wow.
Möglichkeiten, also die mathematische Wahrscheinlichkeit, ob das jetzt passt oder nicht, es ist ein ganz erstaunliches Spiel. Ich muss es dann deinstallieren, weil ich es zu sehr gespielt habe. Ja, das hat mich sehr beeindruckt, ja.
Werde es mir auf jeden Fall anschauen. Was wir uns aber jetzt anschauen werden, ich habe drei Spiele vorbereitet, wo wir etwas über das Game Design reden werden und vielleicht auch das Spiel an sich und wo ich sehr viel Wert auf deine Meinung lege, was du davon hältst. Also jetzt das erste Spiel, der Aktualitätshalber, Last of Us Part 2.
Okay, ja. Soll ich loslegen oder sagst du noch was? Sorry.
Ich würde dich loslegen lassen, da ich jetzt zum Design eigentlich wenig, aber dafür Direktes zu sagen habe.
Also Last of Us 1 ist eins meiner Jahrhundertspiele. Last of Us 1 ist tatsächlich ein Spiel, was ich immer wieder in Level-Design auch benutze, weil gerade so die ersten 15 Minuten sind, was Spielerführung angeht, was da unterbewusst alles passiert, sind einfach perfekt. Also.
Zu Last of Us Part 1. Vor knapp 2 Monaten hatte ich Professor Dr. Linda Breitloch hier im Podcast, wo wir über Storytelling geredet haben und natürlich auch über The Last of Us. Und das Besondere an dem Anfang von Last of Us ist jetzt natürlich die Szene, wo gezeigt wird, hier werden keine Gefangenen gemacht, aber dass der Spieler in die Rolle der Tochter versetzt wird und beide, also sowohl Spieler als auch Figur, ahnungslos sind und graduell erfahren, was geschieht. Also dass dann nicht angenommen wird, dass die Figur oder der Spieler mehr weiß als der jeweils andere.
Ja, ich meine, das ist natürlich ein sehr bekannter Kniff, das so zu machen, dass ich genauso viel weiß wie die Spielfigur, nämlich vielleicht nichts. Deshalb gibt es so viele Spiele, die auch anfangen mit jemandem, der sein Gedächtnis verloren hat, weil das einfach so gut funktioniert. Weil es ja ein bisschen komisch wäre, wenn ich jetzt jemanden spielen würde, der durch seine Welt rennt und erkennt sie ihn. Oder gibt es auch genauso, ne? Aber es funktioniert einfach. Also diese. Wie sehr fühle ich mich mit meiner Spielfigur, wie sehr habe ich etwas mit meiner Spielfigur gemein oder wie sehr unterscheide ich mich davon? Damit kann man spielen als Game Designer. Bei The Last of Us, also eins der Stilmittel, ist tatsächlich, klar, ich spiele am Anfang das Mädchen. Dann, wenn das Mädchen sich nicht mehr bewegen kann, spiele ich Joel. Ich kann dann aber auch noch nicht schießen, also oder irgendwas machen, weil ich habe sie im Arm. Das heißt, wir werden, also es ist auch ganz langsam die einzelnen Möglichkeiten zur Interaktion mit der Welt gegeben. Und dann wird sie mir genommen und erst dann bin ich in der Welt 20 Jahre später. Aber nicht mal das finde ich, also das ist schon brillant, aber auch viele kleine Dinge. Es sind einfach, wie ist die Blickrichtung? Wenn ich die Treppe runtergehe, wo ist das Licht gerade an? Was erfahre ich rein zufällig? Wo ich als Spieler jedes Mal denke, ist meine Freundin, die sich die Nase putzt. Das sind keine Blähungen oder sowas. Es ist, dass ich jedes Mal denke, ich habe das gerade selber entschieden, habe ich aber gar nicht, sondern das Spiel hat mich ganz unterbewusst darauf gelenkt. So, ne? Also durch, da ist ein Licht an, meine Blickrichtung ging da eh hin oder sowas. Und das kriegst du gar nicht mit normalerweise, wenn du es nicht bewusst spielst. So, und also ein tolles Spiel, tolle Story, tolle Mechanik. Sowieso, diese Naughty Dog-Spiele sind absolut faszinierend, weil die mit so viel Geld da drauf werfen, das kann sich ja kein Mensch. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Das sind alles Unique Assets. Jeder einzelne Level ist komplett neu gebaut. Er hat einen wahnsinnigen Flow. Deshalb, ich kann auch zu so einem Spiel nicht allgemein sagen, das hat mir gut gefallen oder schlecht gefallen, weil es einfach so viele einzelne Komponenten gibt, wo ich sagen muss, da wurde fantastische Arbeit gemacht. An der Stelle wurde vielleicht eine Entscheidung getroffen, die dafür sorgt, dass mir das ganze Spiel eben nicht so gut gefallen hat, Teil 2. Also ich hätte gerne in Teil 2 nach 13 Stunden gesagt, okay, jetzt ist Schluss. So, also.
Ich kann kurz etwas sagen, also für jeden da draußen, der sich für die Entwicklung von Naughty Dog Spielen interessiert, Jason Schreier hat das großartige Buch Blood, Sweat and Pixels geschrieben, wo auch sehr im Detail und mit den Entwicklern über die Entstehung von Uncharted 4 gesprochen wird. Und das ist sehr weit weg von einfach nur Regenbogen und Rosen. Das ist von Depression, Burnout und einfach.
Naja, man sieht es aber auch gerade Uncharted 4, ne, das ist ja eine Materialschlacht. Das ist also, ich habe direkt vor Uncharted 4 habe ich Deus Ex, das zweite von den neuen, wie heißt das? Machine.
Mankind Divided
Ja,
oder?
Mankind Divided, genau. Und bei Mankind Divided ist es so, du gehst in irgendeine Wohnung und da steht immer der gleiche Kühlschrank drin, da ist immer der gleiche Fernseher, da ist immer die gleiche Couch. Dann spielst du Uncharted 4 und alles, egal wo du bist, ist irgendwas Besonderes und du hast es vorher noch nie gesehen. Es ist absolut erstaunlich. Und das ist natürlich, da steckt die Arbeit drin und da steckt auch das Budget drin. Das kann sich auch nicht jeder Entwickler leisten, logischerweise. Deshalb freue ich mich auch über Naughty Dog-Spiele immer so, weil ich denke, okay, aus irgendeinem Grund haben sie die Ressourcen und die Kohle, um wie ich nochmal einen rauszurotzen. Das finde ich total geil. Und das ist auch das, was ich an The Last of Us 2 so toll finde, ne? Also klar. Dieses Level-Design ist der absolute Hammer, wie die einzelnen Locations aussehen, von den Dinosaurierparks oder was das da war und zu den alten Häusern. Also der Hammer. Und was die eigentlich aus diesen wenigen Gegnertypen rausholen. Mein größtes Problem damit ist es einfach, warum muss es 26 Stunden sein? Also ich fand das so sehr gestreckt und am Schluss konnte ich es einfach auch nicht mehr sehen. Als dann im dritten Abspann oder was, dass ich dann nochmal wieder da irgendwie loslaufen musste und nochmal wieder, nein, bitte, ich hab's doch jetzt begriffen. Das heißt also, mein Urteil zu The Last of Us 2 ist auf vielen Ebenen genauso brillant wie alle anderen Naughty Dog-Spiele, aber für mich persönlich diverse Story-Entscheidungen, die brauche ich jetzt ja nicht mehr sagen, die wissen ja inzwischen auch alle. Ich weiß, wie sie gemeint sind. Und was damit beabsichtigt werden sollte, es hat für mich nicht besonders gut funktioniert. Ich hätte das auch vielleicht alles so akzeptiert, wie es gelaufen ist. Aber es gibt ja vielleicht auch noch sowas wie einen Spoiler, Halbspoiler, noch so mal so einen kleinen Aha-Moment, einen kleinen What am Schluss, wo ich sage, ja, aber ist eigentlich irrelevant. Also er trifft mich erzählerisch jetzt nicht halb so doll wie das, was mich getroffen hat. Was am Ende von Last of Us 1 passiert. Ja, also auch ein sehr starkes Mittel. Ich spoile jetzt mal nichts, weil wer es nicht gespielt haben sollte, sollte es echt spielen. Ich sage nur, da macht die Spielfigur etwas, von dem der Spieler eigentlich nicht möchte, dass es getan wird. Aber du musst es trotzdem tun, weil es ist ja das Spiel. Die Interaktivität zwingt dich, das zu machen. Aber als Spieler weißt du, das ist nicht okay. Und dieses Gefühl zu wissen, ich weiß, dass es das nicht okay ist, aber die Spielfigur ist plötzlich nicht mehr mit mir auf einer Linie, sondern macht was ganz anderes, ist also ein fantastischer Effekt. Sowas hatte ich in Last of Us 2 leider gar nicht. Und ich wollte es am Schluss einfach auch nicht mehr. Ich wollte nicht mehr. So, es war mir zu viel.
Ich kann nicht verstehen, wenn ein Spiel sich anfühlt, als ob man sich durchquälen muss, dann kann ich nicht das Prädikat gut darunter schreiben. Und so war es auch bei mir. Meine Worte einfach dazu. Die erste Hälfte von Last of Us fand ich gut, sehr gut sogar, obwohl sie nichts Neues macht. Also im Medium-Videospiel für das Franchise Last of Us schon mit der offenen Welt, also semi-offenen Welt. Aber die Fallhöhe zur zweiten Hälfte war dann, wo man eindeutig gemerkt hat, nee, ich würde hier ungern weitermachen, einfach weil es macht mir keinen Spaß mehr oder ich bin nicht in die Figuren interessiert.
Ja, das ist dieses Problem mit der, ne, brauchen wir auch nicht, das ist ja eine weitere Figur, die man da spielt. Und die Entscheidung, das so zu machen, die wird denen ja auch nicht leicht gefallen sein. Da werden viele Leute sehr lange drüber überlegt haben, ob man das macht oder nicht und warum man das macht. Und warum es gemacht wird, ist ja auch klar. Ne, wir sehen die andere Seite der Medaille und merken, oh, was wir, ist auch leicht spoilerisch, sorry.
Keine Sorge.
Das ist, dass wir dann plötzlich die Geschichte von der anderen Seite erleben und merken, okay, das, was wir in der ersten Hälfte gemacht haben, war echt auch nicht so richtig geil. Diese Nachricht, die habe ich nur schon verstanden und ich glaube, man hätte sie wesentlich effektiver erzählen können, nämlich nicht in 26 Stunden. Und das ist natürlich jetzt aber wieder Geschmackssache, weil ich als alter Mann freue mich durchaus über Spiele, die nicht so lang sind, die auf den Punkt kommen, die das erzählen, was sie erzählen wollen und zwar pointiert. Wie gesagt, Final Fantasy VII, was für eine Zeitverschwendung. Da hätte ich mir auch einfach ein Video angucken können des Endes. Das ist wie diese Level da auf eine Länge gestreckt werden, die nicht mal schön sind, diese Level. Das sind ja einfach nur Schläuche, durch die ich durchgelenkt werde, mit den ewig gleichen, keine Ahnung, ewig gleichen Assets. Und also es sieht alles gleich aus. Es ist einfach nur ein riesen Matsch. Es ist ohne große Highlights. Die einzigen Highlights sind da, die Kämpfe sind geil, aber ansonsten, ja Gott, dann gib mir noch eine 5-Stunden-Version, wo du mir einfach einen Kampf nach dem nächsten gibst, dann bin ich auch zufrieden.
Ja. Ich kann zu Final Fantasy 7 sagen, ich war dankbar, dass es so unglaublich linear war, weil ich für Games Welt die Komplettlösung schreiben musste. Und wäre das jetzt ein Open-World-Spiel gewesen, hätte ich, habe eine 150-Arbeitsstunden-Woche deswegen gehabt. Wäre es Open-World gewesen, hätte ich deutlich mehr gebraucht. Deswegen, ich war irgendwie dankbar.
Ja, braucht man denn dafür eine Lösung?
Ja, es klickt sich gut, also. Das war halt die Motivation. Aber zum nächsten Spiel über. Und zwar ist immer das Spiel, wenn es um elitäre Spielergruppen gehen, die sich bürsten wollen, und zwar Dark Souls. Und ich werde es gleich sagen, ich finde, Dark Souls hat einfach nur das bisherige sehr gut gemacht, aber auch wie bei Last of Us quasi nichts Neues hinzugefügt und deswegen diesen Status gewonnen, den es hat. Wie würdest es du sehen?
Ich finde so eine Einteilung in, was hat das Spiel jetzt neu gemacht und ist es gut, weil es etwas neu gemacht hat, und nur deswegen finde ich immer ein bisschen schwierig, weil man kann Spiele, glaube ich, nicht nur danach bewerten, oh, was ist denn das, wo ist denn die Innovation, das ist ja gar nichts Neues, wenn wir sehen, dass die Leute eigentlich gar nichts Neues kaufen wollen. Also warum soll ich was Neues machen, wenn ich, sobald ich was Neues mache, gehen meine Verkaufszahlen runter, ist also Quatsch. Also es gibt zwei Möglichkeiten der Innovation, und das ist wirklich was Neues zu machen oder zu verfeinern und ein Refinement zu schaffen. Das jetzt mal allgemein gesagt. Bei Dark Souls, meine persönliche, also ich persönlich habe es nicht lange gespielt, weil ich habe dafür keine Frustrationstoleranz und keine Zeit. So, und was Dark Souls jetzt ja letztendlich ist, ist ja eine Antwort darauf, dass Spiele vermeintlich immer leichter werden und einen zu sehr an die Hand nehmen. Und dass ein Spiel sagt, nee, wir machen das erstmal bewusst nicht. Wir sind bewusst der Gegentrend dazu und sagen bewusst, das gibt es jetzt bei uns gar nicht, sondern bei uns läuft das mal anders. Da läuft es um eine falsche Ecke bis eben tot. Das ist schon mal erstmal ein ziemlich guter Ansatz. Und zu sagen, wir machen das bewusst, schwere Spiele. Und wenn du dann ein Spiel bist, was es schafft, also ein eigenes Genre hinter dir aufzuziehen, die Souls-like-Spiele, würde ich natürlich schon sagen, das ist ein Spiel mit einem gewaltigen kulturellen Impact, ne? Und dementsprechend offensichtlich auch innovativ, weil da bestimmte Sachen gemacht wurden, die von anderen Leuten imitiert werden. Für mich, wie gesagt, also Leute, die sich da ewig die Zähne dran ausbeißen an irgendwelchen, dafür bin ich auch A, nicht gut genug, und B, ich brauche dann irgendwie einen schnelleren Fix irgendwie. Also ich brauche irgendwas, wo ich eine schnellere Befriedigung kriege und nicht irgendwie mich 30.000 Stunden da durchhauen muss, bis ich dann am Schluss sagen kann, oh, ich habe es geschafft. Das ist nichts für mich. Nee.
Kann ich verstehen, und ich werde es auch zugeben, ich habe nach 3 Stunden Sekiro abgebrochen, weil ich einfach zu frustriert war. Ich bin unzählige Male gestorben. Ich glaube, irgendwo bei 40 habe ich aufgehört zu zählen. Also bei einem Boss, muss man sagen, 40 Mal. Und da habe ich gesagt, nope, ich bin zu schlecht. Aber zu Dark Souls, auch wenn man so jetzt wegen dem Schwierigkeitsgrad kann man jetzt sagen, was man will, aber das Level-Design des Spieles, das finde ich großartig. Und das habe ich erst herausgefunden durch diverse Videos im Internet, wie die ganze Spielwelt verbunden aufgebaut worden ist. Und zwar, sie ist spiralförmig aufgebaut, weswegen es immer wieder Verbindungen zwischen den einzelnen Levels gibt, die nicht nur Ein- und Ausgang sind.
Genau. Das ist das, was wovon alle schwärmen, die Dark Souls gespielt haben, ist es diese Interkonnektivität. Also dass man merkt, das ist nicht nur einfach eine Fläche, die irgendwie einfach immer weiterläuft, sondern das ist miteinander verbunden und man kann quasi architektonisch auch einen Sinn erfahren. Man merkt, okay, das gehört zusammen, das passt zusammen. Es macht Sinn, dass das jetzt miteinander verbunden ist. Nicht nur spieltechnisch, sondern ah ja, okay, deshalb ist das hier, ja.
Okay, und zum dritten Spiel, weil der meintest, es ist schwer zu sagen, ob ein Spiel etwas neu macht und gut ist, denn das dritte Spiel ist Tetris Effect.
Das habe ich nicht gespielt und ich habe keine Ahnung, was es ist. Was ist es?
Es ist im Grunde wirklich Tetris, aber das Besondere ist, dass hier das Gameplay auf einer Ebene mit dem Sounddesign gesetzt wurde. Also der Spieler ist auch gleichzeitig der Komponist. Also weil jedes Level hat ein komplett anderes Visual Design, Song, der im Hintergrund spielt, und je nachdem, wie du die Steine bewegst oder fallen lässt oder eine Line auflöst, kommen neue Soundeffekte dazu. wodurch halt sich die gesamte Atmosphäre einfach nochmal verändert.
Ah, so ein bisschen wie Res. Res gemischt
mit exakt. Es ist auch derselbe Entwickler, was einiges erklärt.
Ja, finde ich interessant. Also letztendlich, zu Tetris muss man ja nichts sagen. Und Tetris ist einfach, warum Tetris jetzt so gut funktioniert, darüber kann man wahrscheinlich auch diverse psychologische, sind wahrscheinlich schon geschrieben worden, psychologische Abhandlungen, ob das jetzt Ordnung ins Chaos bringen oder genau die richtige Balance zwischen Komplexität und Einfachheit und ne, der Flow-Channel und der ganze Krams. Ist ja auch eine Sache, die selbst der Pajitnov da auch gar nicht mehr selber hingekriegt hat. Das ist ein so ein Meilenstein, den du, da kommst du einfach nicht mehr ran, auch wenn du Tetris 3D machst oder Tetris 4D oder sonst was. Und aber natürlich auch klar, dass als Franchise, dass sich das lohnt, da nochmal ranzugehen. Wie gesagt, Tetris 3D gab es ja damals, glaube ich, ne? Dieses, wo du von oben drauf geguckt hast, funktioniert auch nicht so geil. Was war da dieses Ding auf der Switch, Tetris 99 oder wie
ist das? Ja, der Battle Royale.
Genau, dass man dann einfach sagt, okay, was für Möglichkeiten gibt es denn noch, neue Challenges einzubauen? Das war damals auf dem Game Boy ja schon cool, dass du quasi die Reihen, die du abgebaut hast, dem anderen rüberschicken konntest. Das war ja schon ein Knaller. So, also in dieses einfache Spiel, was ja eigentlich nur für mich ist, plötzlich noch eine zweite Ebene reinzubauen. Wie heißt denn dieses Ding nochmal? Tiny Imbiwat, was dieser Tetris, dieses Klötze aufeinander Stapelgedöns ist, aber
du musst Tricky Towers?
Tricky Towers, aber du musst auch noch auf die Gravitation und so weiter achten. Das ist ja auch, ich nenne es mal eine Variation dieses Spielprinzips. Also innerhalb dieses Spielprinzips kann man schon viel variieren, glaube ich. Ne? Das wird dann vielleicht nicht so gut funktionieren wie das Original, aber vielleicht auch doch. Und deshalb da nochmal eine Audioebene reinzubringen, finde ich ganz geil, weil also das spürst ja deine Selbstwirksamkeit nochmal mehr in der Welt, dadurch, dass du jetzt auch noch die Geräusche beeinflusst. Ja? Res war ja auch geil. Ja.
Okay, und bevor wir zum zweiten Thema übergehen, noch ein letztes Spiel, was du sogar erwähnt hast, wozu ich dich fragen würde. Und zwar, wie würdest du das Design von Day of the Tentacle bewerten, aber gleichzeitig auch mit Blick auf Point and Click, da die ja meistens eine eigene Logik haben, der sie folgen?
Naja, also das Tolle an Day of the Tentacle ist, dass es ist ein humorvolles Point-and-Click-Adventure in einem wirklich sehr schönen Stil. Einerseits ist der zweite Teil zu Maniac Mansion, also kann da nochmal ansetzen, kann da noch ein paar Insider-Witze und so weiter mitnehmen. Das Faszinierende an dem Spiel ist, dass du ja dieses Spiel in drei Ebenen spielst. Du spielst es in der Zukunft, du spielst es in der Gegenwart und du spielst es in der Vergangenheit. Dass also Rätsel, dass dir da eine Rätselebene eröffnet wird, die nicht nur in dem ist, was jetzt gerade um dich rum in dem Raum passiert, sondern dass du quasi denselben Raum auch nochmal irgendwie 50 Jahre oder 100 Jahre oder 200 Jahre später denken kannst. Also beispielsweise, wie ging das gleich genau, wenn in der Vergangenheit, wenn der George Washington oder wer auch immer das ist, den Baum umhaut, erst dann hängst du in der Zukunft mit Laverne nicht mehr in dem Baum fest, weil er existiert dann ja nicht mehr. Das ist einfach ein geiles Rätsel. Das ist eine geile Art und Weise, da nochmal um die Ecke zu denken. So, und ansonsten sind das ja die Rätsel, wie man sie kennt. Sie sind ein bisschen slapsticky. Manche sind sehr um die Ecke gedacht, manche gar nicht. Also das schwierigste, komischste Rätsel war als Hoagie, finde ich, um es regnen zu lassen, muss Hoagie den Karren waschen, weil immer.
Weil es heißt ja immer, es regnet genau dann, wenn man sein Auto waschen will.
Genau, das fand ich persönlich ein bisschen weit hergeholt, aber Gott, also letztendlich kommt man da auch drauf, wenn man einfach alles ausprobiert. Ja, das würde ich dazu sagen. Es ist ein wunderschön designtes Spiel. Ja.
Wo würdest du es eigentlich in deiner persönlichen LucasArts-Liste, also dem Ranking, verorten, Day of the Tentacle?
Naja, also es gibt so ein paar Sachen, die liegen einem ja wirklich sehr am Herzen und das sind bei mir Maniac Mansion, Zack McCracken, Monkey Island und Day of the Tentacle. Also Day of the Tentacle, die sind alle super weit oben. Ich weiß nicht genau, welches mein Lieblings davon ist. Also Maniac Mansion habe ich wahrscheinlich am längsten gespielt, weil das haben wir ja damals in den 80ern auf dem C64 gecrackt auf unseren Disketten gehabt. Und das hat man ja auch nicht an einem Nachmittag durchgespielt, sondern das hat man mehrere Jahre lang gespielt. Es gab ja keine Lösung. Ne? Gab es ja noch kein Games-Welt. Du konntest ja noch keine Lösung schreiben. So, und das heißt, man ist ja immer nur wirklich sehr langsam weitergekommen und so. Und das heißt, das habe ich schon sehr lange gespielt. Und Zack McCracken genauso sehr lange. Monkey Island nicht, weil das konnte man relativ stringent gut durchspielen. Und ich glaube, Day of of the Tentacle auch. Also die sind alle sehr weit vorne. Also ich muss sagen, dann kam Monkey Island 2, war auch absolut brillant. The Dig konnte ich schon nichts mehr mit anfangen, muss ich sagen. Das hatte so komische Einflüsse von diesem Myst, wo die Rätsel nur um des Rätselns willen da waren. Full Throttle habe ich nicht mehr so hundertprozentig auf dem Schirm. Sam & Max auch absolut fantastisch. Monkey Island 3 auch immer noch ganz gut. Monkey Island 3, das war grauenhaft. Monkey Island 4, Verzeihung, Monkey Island 4 war absolut grauenhaft, das habe ich auch nie gespielt. Welche gab es denn? Das waren sie alle. Gab es da noch welche?
Es gab Grim Fandango noch.
Grim Fandango gab es noch und es gab auch noch Loom. Loom mochte ich, hat kein Mensch verstanden, was das sein soll. Also, aber geil. Also, aber wir haben es alle nicht begriffen, fanden es aber geil. Und Grim Fandango fand ich immer so ein bisschen traurig, weil es ist so eine geile Welt, die so dadurch zunichte gemacht wird, dass da diese bekloppte 3D-Steuerung unbedingt eingesetzt werden musste. Weil,
die Tank-Steuerung.
Weil, ja, genau, weil alle Welt jetzt unbedingt 3D haben wollte. Wäre das ein klassischeres LucasArts Adventure gewesen, das hätte ich 10-mal besser gefunden. Ja.
Und du hast ja gesagt, dass die Lucas, also erstmal danke, dass du zu den ganzen LucasArts Adventure.
Ich habe sie einfach alle erwähnt, ne? Genau, ich habe deine Frage nicht beantwortet, ich habe einfach alle erwähnt.
Finde ich super, auf jeden Fall, aber du hast ja gesagt, sie liegen dir sehr am Herzen.
Ja.
Und das ist die perfekte Überleitung zum nächsten Thema, zu etwas anderem, was dir sehr am Herzen liegt. Hm. Denn man kann sagen, Uke Bosse ist neben einem Mann, der einen wunderschönen Schnurrbart trägt.
Das stimmt.
Da hätte ich übrigens eine Frage, und zwar, meine beste Freund und ich wollen uns demnächst Borat 2 ansehen.
Ja.
Und da ich so einen grauen Anzug habe und dementsprechend auch ein Bartwuchs, soll ich mich als Borat verkleiden? Hast du Schnurri-Pflegetipps?
Nein, also es ist glaube ich, bei vielen Leuten unterschiedlich, weil ich weiß ja nicht, wie deine Haarstruktur ist. Bei mir ist es eher so, ich habe in der Mitte hier, in dem Teil, kann jetzt keiner sehen, also ich sag mal genau in der Mitte unter meiner Nase, habe ich weniger. Also ich habe so einen Anti-Hitler-Bart. Ich kann meinen Schnurrbart hier so auseinandernehmen und dann ist der in der Mitte nix. So, und ich bin hier eher ein bisschen drahtig da am Bart und bei mir... Die eine Seite ist bei mir so ein bisschen voller als die andere. Das heißt, wenn ich nicht aufpasse, dann wirkt es so, als ob die eine Seite länger ist als die andere, ist sie aber nicht. Das heißt, da muss ich persönlich drauf achten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Das hängt, glaube ich, ganz vom persönlichen Bartwuchs ab. Ja.
Deswegen erkundet eure Schnurrbärte. Auf jeden Fall das Thema, was ich ansprechen wollte. Uke ist ein Comic-Connoisseur.
Mhm.
Und das ist unser zweites Thema. Und ich würde eigentlich mit der Frage anfangen, was dein Lieblingscomic ist. Aber ich habe so eine leise Vermutung, dass wir gleich über den reden werden. Denn ich habe jetzt mehrere Seiten durchsucht und geschaut, was halten sich für die besten Comics. Und erstaunlicherweise gab es sehr viel Überschneidung, besonders in Platz 1 und 2.
Okay.
Und ich würde deswegen die jeweiligen Plätze, also ich habe die ersten drei Plätze mir aufgeschrieben.
Mhm.
Und dass wir darüber dann einfach reden.
Ja, bitte.
Weil als mein journalistischer Anspruch natürlich, welche Seiten ich durchsucht habe, 101 Comics, Comic Book Herald und Watch Mojo.
Mhm.
Das waren die Hauptseiten. Und ich fange dann an mit dem dritten Platz, wenn das in Ordnung ist.
Ja, natürlich.
Platz 3 sind tatsächlich, weil sie sehr oft genannt wurden, weit oben, 2 Batman Comics.
Mhm.
Und kannst dir höchstwahrscheinlich schon vorstellen, welche beiden es sind, oder?
Reden wir hier eigentlich nur von Superhelden-Comics jetzt gerade oder den besten Comics generell aller
Zeiten? Nein, ich habe Comics und Graphic Novels geschaut. Ich kann auch noch gleich sagen, was die Honorable Mentions waren, bevor wir auf Platz 1 gehen. Also Platz 3 sind 2 Batman-Comics.
Aha. Ich weiß nicht, also es wird ja immer gerne The Killing Joke wird ja häufig genannt von Alan Moore. Den mochte ich auch sehr gerne.
Da hast du recht, denn die beiden Plätze, also Platz 3 teilt sich The Killing Joke von Alan Moore und von Frank Miller, The Dark Knight Returns.
Ja.
Und ich würde dich erstmal grundsätzlich fragen, so, was ist deine Stellungnahme, deine Beziehung zu Batman?
Ja. okay, also interessante Liste, also da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass sich das auf Platz 3 wiederfindet. Das sind jetzt beides 2 Comics über Batman aus den 80er Jahren, wo Batman sich nochmal ein bisschen neu erfunden wurde, muss man so sagen. Batman hat ja verschiedene Phasen durchgemacht. Batman war nicht immer so, wie man ihn jetzt in den Filmen kennt, dieses düstere, fiese und so. Es war gar nicht. Es gibt diese wunderbare, es gibt so ein Panel, wo irgendwie in den 60ern, Anfang der 70er, wo man sieht, wie Batman glücklich durch Gotham City läuft und die Sonne scheint und lacht. Und da steht irgendwie in der Box drin, Batman digs this day. Also es gab auch mal einen gut gelaunten Batman. Und das hat sich geändert in den 80er Jahren. Also es gibt ja, wenn man von Comic in diesen Zeitaltern spricht, was ja gerne mal gemacht wird, dann gibt es das Golden Age, dann gibt es das Silver Age.
Eine Frage, wann ungefähr war das Jahr oder die Jahre, wo sehr viele Affen und Gorillas als Thema gewählt wurden für Comics?
Wo Affen und Gorillas als Thema gewählt wurden, das weiß ich nicht.
Ja, es gab ja irgendwie, so ist ja auch Groot entstanden, der DC, weil ich glaube, wegen Planet der Affen waren eben Gorillas und Affen so interessant geworden, dass irgendwann die Comicmacher eine Regel aufgestellt haben, nur noch einmal im Monat darf ein Comic mit einem Affen erscheinen.
Ah, interessant, ja, wahrscheinlich in den 70ern dann, ne? Groot gibt es ja und hier den Detective Chimp und so. Naja, aber in den 80ern wurden Comics, da war so ein bisschen Dark Age, da wurden sie dann realistischer und grittier und sowas. Und dann so ein bisschen wie das, was Christopher Nolan mit seinem Batman gemacht hat, den vielleicht ein bisschen in die Realität zu holen. Naja, nee, das war es jetzt auch nicht. Aber die Frank Miller-Sachen, Batman Year One und The Dark Knight Returns, sind so ein bisschen, holen Batman so in diese Realität zurück. Also Batman The Dark Knight Returns spielt in so einer etwas dystopischen Zukunft, die auf den politischen Verhältnissen in den USA in den 80er Jahren basieren, und haben das Ganze so ein bisschen ernster und erwachsener gemacht. Erwachsener in Anführungszeichen, na doch, schon erwachsener, also Watchmen war ja auch in der Zeit, ne? Also diese Sachen, was dann in den Anfang der 90er dazu geführt hat mit Image Comics, dass erwachsen missverstanden wurde mit Hauptsache brutal, und dann gab es mal wieder so eine leichte Renaissance, wo diese Superheldentugenden, das war glaube ich Mitte der 90er, wieder so ein bisschen zurückkamen mit solchen Comics wie JLA von Graham Morrison. So, aber Batman mag ich persönlich deshalb so gerne, weil es den einfach schon wahnsinnig lange gibt. Den gibt es so lange, und das ist so ein bisschen, ich vergleiche es immer mit so einem Macbeth oder sowas, oder so eine Performance von Macbeth, weil du denselben Batman, denselben Charakter, den man sehr einfach begreifen kann, ein Trauma durch den Tod seiner Eltern, und er kämpft jetzt gegen das Böse ohne selber Gewalt anwenden, Gewalt nicht, ohne Leute töten zu wollen, aber selber traumatisiert und echt auch eine schwierige Persönlichkeit und so.
Das hoffe ich mir auch vom nächsten Film, der rauskommt, The Batman, dass mal diese traumatisierte, vielleicht depressive Seite an Batman mehr gezeigt wird, also von Bruce Wayne eigentlich, dass das mal mehr in den Vordergrund gerückt wird, weil er ist höchstwahrscheinlich psychisch nicht einwandfrei nach der ganzen Sachen, Scheiße, die er durchgemacht hat.
Also ich finde diese Filme ja immer ganz toll und so, aber letztendlich, also alles, was man bei Batman sagen muss, wurde auch schon häufig einfach alles in allen möglichen Filmen gesagt. Es gibt in allen möglichen Comics gesagt, also wenn es um die depressive Seite geht, wenn es um seine Probleme geht, seine zerrissene Psyche, wurde alles schon behandelt. Also wirklich alles. Das, weswegen ich die Filme mag, ist eben, weil es nochmal eine andere, leicht andere Interpretation ist, beziehungsweise weil man es da mal in Bewegung sieht. So, also ich fand den Joker von Heath Ledger absolut ganz, ganz, ganz fantastisch. Haben wir aber alles auch schon mal so ein bisschen so gehabt. Also in den 80ern war es dann ja zusätzlich zu diesen Frank Miller-Sachen kam dann ja der Tim Burton-Batman, der dann auch ganz anders war als den Batman. Vorher kannte man nur diesen Batman aus der 60er-Jahre-Serie, der so bunt und fröhlich war. Und plötzlich dieser Stylo, leicht surreale Batman war eine geile Sache. Und zu The Killing Joke muss man sagen, dass der Joker ja keine Origin-Story hat. Normalerweise alle Comic-Charaktere haben ja eine Origin-Story. Wir wissen, wer sie sind, wer sie vorher waren. Mr. Freeze wissen wir, warum er so ist, wie er ist. Bei Two-Face und so. Aber bei dem Joker, wir wissen es einfach gar nicht. Wir wissen nicht, wer das ist. Es gab mal so Ansätze, also in dem Tim Burton-Film war das eben derselbe Typ, der auch seine Eltern erschossen hat. Das ist eben nicht so in den Comics. Und Alan Moore hat dann quasi eine Alternativweltgeschichte geschrieben, wer der Joker denn sein könnte. Ne, der ist dann dieser Comedian tatsächlich, der einfach super viel Pech hat im Leben und hoppala. Und da geht dann einiges schief und der fällt dann auch in diese Säure und so weiter. Ganz geiler Comic. Aber eben eigentlich nur so eine. Aber auch das geht ja bei Batman, weil wie gesagt, es ist einfach nur ein Thema, was man immer wieder benutzen kann. Es ist eine Variation, eine Möglichkeit.
Ja, meine liebste Batman-Geschichte ist, mir fällt der Name leider nicht ein, wo dieser Trigger, also wo Batmans Eltern getötet werden, andersherum verläuft. Bruce Wayne wirft sich vor die Kugel, die Eltern überleben, die Mutter wird wahnsinnig und zum Joker und der Vater wird zu Batman.
Ah ja, es gibt, also in Flashpoint ist es so, in Flashpoint ist, also auch wieder so ein, das war so ein Crossover, was vor ein paar Jahren lief, da gibt es eben nicht Bruce Wayne, da ist es dann Thomas Wayne. Ich weiß nicht, ob das die Geschichte ist. Also es gibt, wie gesagt, es gibt so viele Variationen von diesen ganzen Geschichten. Ja.
Es gibt alles in Comics. Und vor allem unseren nächsten Platz, Platz 2, von Neil Gaiman, The Sandman.
So, The Sandman würde ich sagen, es gibt gerade auf Audible eine richtig tolle Hörspielversion, die ich wirklich empfehlen kann, mit James McAvoy als Morpheus. Ich wusste nicht, dass er das ist. Und ich habe das Ding gehört und ich dachte, Alter, wie kann man denn eine Stimme so perfekt casten? Das ist ja absolut krass. Also genauso, so ein bisschen zerbrechlich, aber auch, also ist absoluter Hammer. The Sandman ist ein wirklich ganz toller Comic und er steht so ein bisschen für, auch für dieses Erwachsen, in Anführungsstrichen, werden, also fürs Erwachsen wahrgenommen werden, was Ende der 80er Jahre passiert ist. Da hat DC nämlich ein weiteres Label rausgebracht. Das waren die Vertigo Comics. Die wurden jetzt gerade eingestellt, glaube ich, letztes Jahr und gegen das sogenannte DC Black Label ausgetauscht. Und da gab es dann so erwachsenere Comic oder Comics mit erwachseneren Themen wie Hellblazer, Sandman oder Swamp Thing.
Könnt ihr vielleicht anfangen und sagen, um was es in Sandman geht? Weil ich habe die Prämisse gehört und fand sie unglaublich geil.
Ja, also in Sandman geht es quasi um, naja, um einen der Endless, den Dream, der und seine Welt. So würde ich es beschreiben. Der wird am Anfang gefangen genommen. Das ist Dream. Das ist der König des Traumreiches. Der Sandmann eben, ne? Das Sandmännchen, nur eben in Gothic und Schwarz und Grufti. Und der wird gefangen genommen für 70 Jahre, kommt dann frei und muss sich dann um das kümmern, was in der Zwischenzeit mit seinem Reich passiert ist. So, aber pass auf, deswegen erkläre ich das mit diesem Vertigo-Ding, weil das Wichtige ist, wenn man heutzutage Sandman liest, muss man eben wissen, das ist in der Zeit entstanden, so ich glaube ab 88, 89, und es liest sich wahnsinnig sperrig aus der heutigen Zeit, weil sie gerade deswegen, weil es jetzt gerade so erwachsen wurde, erstmal beweisen mussten, wie erwachsen sie denn alle sind. Das heißt, diese ersten Dinger hauen da richtig drauf mit irgendwelchen Shelley-Zitaten und Byron und Reimform. Das ist schon ein bisschen hart. Das wird dann alles besser. Das ist auch ein quintessentieller Comic. Ich glaube, es soll auch eine Netflix-Serie geben, aber zu was soll es keine Netflix-Serie geben? Daher ist das eigentlich auch eine Nullaussage. Ja, ganz geiler Comic. Richtig geil. Hat also eine Kosmologie geschaffen mit den Geschwistern von Endless. Da gibt es Dream, Delirium, Destiny, Death. Death ist auch so ein kleines Gothic-Mädchen. Ist ganz, ganz geil. Ganz tolle Stories. Ja.
Super. Und ich will es mir jetzt auf jeden Fall das Hörspiel geben, weil ich mag James McAvoy tatsächlich sehr, sehr gerne. Und so wie du davon redest, ich will nicht auf die Netflix-Serie warten. Und jetzt kommen wir zu unserem... soll ich Platz 1 nennen oder soll ich die Honorable Mentions nennen, die noch
genau... Wie du möchtest. Bin gespannt.
Du kannst einfach ein, zwei Sätze zu denen sagen. Zum einen Saga... Saga dir das was?
Ja, das ist super. Saga ist ein kontemporärer Science-Fiction-Comic, super gezeichnet. Und ich mag es ja immer gerne, wenn es ein bisschen seltsam ist und wenn auch noch ein paar Sachen gesagt werden oder gemacht werden, die ich vorher so noch nicht gelesen habe. Da gibt es dann diese Roboterkönige, die alle so alte Röhrenfernseher oder Bildschirme als Köpfe haben. Das ist ganz toll. Und die fantastische Lügenkatze ist sehr, sehr guter, absolut empfehlenswerter Science-Fiction-Comic.
Und dann noch von Art Spiegelman, Maus. Also eine Graphic Novel, die mit anthropomorphen Tieren und Mäusen den Holocaust nacherzählt. Diese Graphic Novel hat sogar den Pulitzer-Preis gewonnen.
Ja, da kann ich natürlich, da würde ich auch nicht gegen argumentieren, das ist auch ein ganz großer Comic. Ja, es ist ein sehr bedrückender, sehr erstaunlicher Comic, ja.
Und zu unserem Platz 1, und da war ich erstaunt, dass eigentlich fast alle Seiten, also auch ein paar weitere, die ich geschaut habe, das auf Platz 1 gewählt haben, und zwar von Alan Moore, Watchmen.
Ja, natürlich, aber Alan Moore, Watchmen ist ja auch einer der besten Comics, die je gemacht wurden. Also deshalb, mich wundert das nicht, das ist auch bei mir auf Platz 1. Es ist immer ein bisschen schwierig einzuordnen, weil es natürlich auch nicht nur Superhelden-Comics gibt, sondern auch noch ein paar andere Sachen, die sehr gut sind. Watchmen ist ein...
Bevor wir zu Watchmen gehen, weil du es ja kurz angesprochen hast, wie stehst du zu dieser Verfranchisung der Comics? Also, dass jetzt Marvel eines der bekanntesten Medien, also bekanntesten Franchises ist und DC jetzt auch da mit ihren Superhelden eigentlich so eine Machtposition einnehmen will und das jetzt gefühlt das eigentlich schon Mainstream geworden ist.
Das ist schon immer, also die Dinger leben damit, du musst mal bedenken, das sind die gibt es jetzt seit 80 Jahren, es gibt Superman, der läuft erfolgreich seit 80 Jahren, was ist weniger Mainstream als das, also was ist, das ist die Quintessenz von Mainstream, sind Comics, Also das ist jetzt auch nicht gerade erst passiert. Also muss ich auch dazu sagen, also gar nicht. Das Einzige, was jetzt neu ist, dass Marvel einfach so ein wunderbares Cinematic Universe noch dazu gebaut hat. Das ist absolut nichts Neues. Ich würde sagen, dass die Comics immer, klar, wenn du das meinst, dass die Nerdkultur jetzt mehr mehr mainstreamiger geworden ist und damit so die Nerd-Sachen, die die Nerds interessiert haben, jetzt mainstreamiger geworden sind, das stimmt. Aber Comics waren ja immer da. Also wer kennt Batman nicht? Wer kennt Superman nicht? Also jeder kennt sie. Es liest sie vielleicht nicht jeder, aber die Filme mal gesehen, irgendeinen Comic mal gelesen, irgendwas darüber gesehen. Also mainstreamig war das für meinen Geschmack eigentlich immer. Nur Nerd sein ist jetzt noch ein bisschen akzeptierter und ein bisschen cooler. Und da hilft natürlich dieses Cinematic Universe oder die DC-Sachen und so weiter.
Zurück zu Watchmen dann auf jeden Fall.
Watchmen ist ein, also wirklich, es ist ein erstaunlicher Comic über Comics, weswegen Alan Moore immer gesagt hat, es macht keinen Sinn, den zu verfilmen oder eine Serie draus zu machen oder sonst was zu machen, wo er irgendwie recht hat, weil es ist ein Comic über Comics, es ist nicht ein Film über Comics, es ist nicht ein Film über Filme, es ist ein Comic über Comics, der auch ein Ding aus den 80er Jahren und nach wie vor immer noch so wahnsinnig relevant und auch da könnten wir jetzt einen ganzen Podcast drüber machen, deshalb sage ich da gar nicht so sehr zu, aber es ist auch einer meiner absoluten Lieblingscomics. Und wer den noch nicht gelesen hat, wer nur den Film gesehen hat, also ich habe tatsächlich auch ein Rorschach-Tattoo, ich würde das auf jeden Fall nachholen. Denn also der Film funktioniert, der Film ist zwar okay und eigentlich auch gut, aber er funktioniert in dem Sinne nicht, als dass du zwei Drittel Exposition hast und dann eine Handlung im letzten Drittel. Das ist, nee, dafür brauchst du eigentlich mehr Raum. Und die Serie, die kürzlich lief, die ist, ich finde sie ganz toll, aber die hat natürlich eigentlich, die spielt ja 20, 30 Jahre nach dem Comic. Also ist auch nochmal was anderes mit denselben Charakteren.
Da ist ja beim Film, es gibt ja die normale Version und die, was, 4-Stunden-Cut?
Ja.
Einfach die Frage, weil ich bisher nur die normale Version gesehen habe, der Extended Cut steht seit Ewigkeit noch meiner Liste. Was genau macht er nochmal mehr oder
hast anders? Hast du die Comics denn gelesen?
Ich habe die mal vor einem Jahr oder so angefangen, aber ich habe den Comic leider verloren. Tut mir leid.
Naja, also die solltest du, ich würde den Comic lesen, bevor du die Extended Version reintust, weil also die in den Comics ist es auch noch so, wie gesagt, das ist ein Comic über Comics, dass da immer so ein Junge ist, der an einem Zeitschriftenstand steht und da immer so diese alten Horror-Comics liest. Und in Watchmen ist dann, glaube ich, in jedem Heft, das waren ja 12 Hefte, eine Doppelseite in etwa oder vielleicht ein bisschen mehr oder weniger, weiß ich nicht, wo einfach dieser Comic erzählt wird, den der Junge liest. Das ist so ein Horror-Comic, The Black Freighter. Und das war ein bisschen zu viel. Das wurde bei dem Watchmen-Film als extra Zeichentrickserie, als Promo, glaube ich, dazu veröffentlicht. Und das haben sie in diesem Extended Cut, ist das einfach komplett noch mit drin. Ja, das heißt, innerhalb dieses Films siehst du auch immer mal wieder so 6, 7, 8 Minuten eines animierten kleinen Films, also das, was der liest. Das ist schon echt sehr anstrengend alles, muss man auch mal sagen. Aber ich weiß nicht, es sind wahrscheinlich noch mehr Extended-Szenen drin, keine Ahnung. Snyder muss ja immer noch mal ein Ultimate und sonst was Cut machen, keine Ahnung. Aber ich würde vorschlagen, lieber noch mal den Comic lesen und dann noch mal auf den Film gucken, weil der Film ist nicht wirklich, gibt das nicht hundertprozentig wieder, was da in den Comics passiert.
Jetzt habe ich noch mal mehr Motivation, mir den Comic wieder zu holen, weil ich den ja letztes Jahr verloren habe. Und jetzt, dank dir, eindeutig motiviert bin, jetzt das noch mal wieder zu lesen.
Sehr schön, sehr schön.
Und bevor wir jetzt gleich zum Ende gehen, wir haben hier bei Still Thinking About eine Tradition. Und zwar, Gäste dürfen den Zuhörern und mir eine Hausaufgabe aufgeben in Form eines Videospiels, Films oder für dich sogar jetzt die spezielle Regel, ein Comic. Hm. Und ich würde dich deswegen fragen, welche Hausaufgabe willst du den Zuhörern und mir aufgeben?
Ja, ja, ja. Okay, jetzt hätte ich das ein bisschen eher gewusst. Also, ich würde vielleicht einen Comic aufgeben, also dir sowieso ja Watchmen offensichtlich. Und vielleicht, also das ist vielleicht die Zusatzaufgabe, wer Watchmen tatsächlich nur aus dem Bewegtbild kennt, der liest sich vielleicht mal die Comics durch. Das ist schon auch, wie ich, eine sehr gute Erfahrung. Hm. Vielleicht, ich gucke gerade, was ich denn empfehlen würde, was hier so rumliegt. Ja, vielleicht, um seinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Nein, vielleicht auch nicht. Ich empfehle, also wer einen guten, etwas anderen Superhelden-Comic lesen möchte, dem empfehle ich. Empfehle ich Multiverse? Ich empfehle 7 Soldiers of Victory von Grant Morrison. Das war eine Serie, die lief, lass mich lügen, vor 10, 12 Jahren. Und das ist ein Superhelden-Team aus 7 verschiedenen Superhelden, die sich aber gegenseitig eigentlich nie begegnen. Und die Serie lief, in der ersten Woche kam ein Heft des ersten Superhelden, in der zweiten Hälfte kam ein Heft des zweiten. Und die Story funktionierte so, die erzählte sich durch diese verschiedenen Hefte so durch. Also es war eine Metageschichte, die durch die einzelnen Geschichten ging, obwohl die eigentlich die Charaktere also der jeweiligen Serie erzählten. Das ist ein ganz, ganz seltsames Experiment, wie er das erzählt. Und wenn man sich die Sammelbände kauft, ich glaube, es sind zwei, dann ist es auch in dieser Reihenfolge. Es ist genau in der Reihenfolge sind die Hefte drin, wie sie damals erschienen sind.
Ich bin hooked, weil dieses Konzept, wie du gesagt hast, also sie treffen sich nie, aber die Geschichte wird immer weiter erzählt, ist auch in einem meiner Lieblingsspiele vorhanden, und zwar Yakuza Zero. Es hat zwei Protagonisten, die sich, minimaler Spoiler, niemals in diesem Spiel treffen. Und eigentlich sind es zwei verschiedene Geschichten, aber man merkt irgendwann, die erzählen die gleiche Geschichte. Also sie arbeiten sich irgendwann zu, da ist der Wechsel so, sie spielen sich den Ball hin und her. Aber obwohl es dieselbe Geschichte ist, sie treffen sich niemals.
Interessant, ja.
Deswegen bin ich hooked. Auf jeden Fall, das war eine großartige Folge. Wir haben viel über Game Design geredet. Ich habe viel gelernt über Comics. Ich habe jetzt mehrere neue Empfehlungen, die ich lesen kann. Und bevor wir jetzt gleich die Folge beenden, Uke, ich würde dir die letzten Worte überlassen.
Mir die letzten Worte. Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Es war ein schöner Podcast. Ich hoffe, das Wetter ist gut, wenn ihr aus dem Fenster guckt, und bleibt gesund, haltet euch munter und tschüss.
Mit diesen Worten kann ich nur noch sagen, goodbye and good night.